Wir haben ja gerade dieses sehr bekannte Wort aus Matthäus 11 gehört, diesen Heilandsruf, und der ist ja immer wieder auch, finde ich, sehr, sehr bewegend, auch faszinierend, weil in diesem Heilandsruf und etwas begegnet, was ja eigentlich, ich sag mal, in diese Welt nicht so ganz reinpasst. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also eigentlich versuchen wir ja sehr oft das, was mühselig ist, wo Menschen beladen sind, das irgendwie so ein bisschen wegzudrängen, weil es uns ja auch selbst dann herausfordert. Jesus sagt dieses Wort, wenn wir das im Matthäus-Evangelium lesen, in Kapitel 10 und 11, schon auch an einer, ich nenne es jetzt mal so, interessanten Stelle. Der Hintergrund ist ja, Jesus hat seine Jünger berufen und hat sie dann ausgesandt in die Welt und hat ihnen mitgegeben, wozu sie im Berufen sind. Also sie sollen Tote auferwecken, Kranke heilen und das Evangelium verkündigen. Und vorher hat er ja im Matthäus-Evangelium, lesen wir das ja dann schon auch gepredigt, und da kommt ja dann die Bergpredigt vorher noch mit vielen Gedanken, die er weitergegeben hat von dem, was er über den Glauben, von dem, was er über die Beziehung zum Vater dann eben wusste und was er geglaubt hat. Und dann, wie gesagt, beruft er seine Jünger, und dann kommt es zu dieser Geschichte im Matthäus 11, dass Johannes seine Jünger zu Jesus schickt und er dann fragen lässt: Bist du es, auf den wir warten sollen, oder müssen wir noch weiter warten, müssen wir auf jemand anderes warten? Und das ist so in diesem 11. Kapitel dann so der Ausgangspunkt, und die Jünger gehen dann zu Jesus hin und stellen diese Frage, und Jesus sagt dann: Sagt Johannes, was ihr seht. Teilt ihm mit, was ihr wahrnehmt. Eben nicht nur, er hätte ja antworten können, ja, ich bin es. Und nein, das, was er darin deutlich macht, ist, dass das, was durch ihn in diese Welt hineingekommen ist, das ist eben nicht nur ein Gedanke, sondern das verändert Leben und Wirklichkeit. Sagt dem Johannes, was ihr seht. Und daran wird er entdecken, dass ich es bin. Und dann redet er eben mit den Menschen, also einmal mit den Jüngern, aber dann auch mit den Menschen, die dann so dabei gewesen sind, und dann ja, wird er so ein bisschen, ich nenne es mal, ungehalten. Weil, und das ist das, was dann hier zuerst vorkommt, weil sie auf Johannes nicht gehört haben. Und dann redet er nochmal über Johannes und redet darüber, dass sie eben nicht auf ihn gehört haben, auf den, der gekommen ist, um auf Jesus hinzuweisen. Und sagt dann, und ihr habt auf Johannes nicht gehört, und auf mich hört ihr, werdet ihr dann auch nicht hören. Und dann kommen so diese Worte gegen die Städte, in denen er war, wo das Evangelium nicht angekommen ist. Und dann auf einmal eben dieser Dreh. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also es ist schon interessant eben so an dieser Stelle, wie das hier vorkommt. Und Sören Kierkegaard hat das dann so genannt, also diesen Heilandsruf, den kristallenen Kern des Evangeliums. Also darin spiegelt sich, also in diesem Heilandsruf spiegelt sich eigentlich so das wider, was das Evangelium ist und meint. Und so lädt Jesus eben ein, zu ihm zu kommen. Und sagt dann, dass, das ist dann, haben wir dann auch in der Lesung gehört, dass wir Ruhe finden werden für unsere Seelen. Dass der Mensch dort, wo er zu Jesus hinkommt und hingeht, dass er dort Ruhe finden wird. Das kommt dann zweimal auch vor. Das griechische Wort, was hier benutzt wird, ja, daraus ist am Ende auch unser Wort Pause entstanden. Aber dieses Wort ist eben mehr als einfach nur eine Unterbrechung, sondern Jesus macht deutlich, ihr werdet nicht nur eine Zeit haben, wo ihr euch erholen könnt, damit ihr hinterher wieder arbeiten könnt, sondern hier wird eure Seele Ruhe finden. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und nehmt mein Joch auf euch, und so werdet ihr Ruhe finden. Also das, was Jesus in diesen Versen dann so mitteilt, ist schon etwas sehr Wesentliches. Und nach diesem Ruf kommt dann eben die Aufforderung, wir haben ja am Anfang von Andreas auch schon ein bisschen was dazu gehört, kommt dann eben die Aufforderung: Nehmt auf euch mein Joch. Und Andreas hat ja so ein bisschen was von diesem Joch erzählt, wozu es dann auch da ist. Also es kommt natürlich aus einer für die damaligen Hörer sehr bekannten Welt. Das Joch legt man eben den Ochsen oder den Zugtieren auf, um sie lenken zu können, um sie steuern zu können. Und was wir ja oft mit diesem Joch verbinden, ist eben die Last, die dann auch auferlegt wird. Es gibt ja auch dieses so ein Tragejoch, um Wassereimer zu tragen, weil es so zu schwer ist. Also mit diesem Joch verbinden wir ja oft eben auch eine Last. Und das sagen wir ja manchmal auch zu Menschen oder sagen wir manchmal eben in Bezug auf unser Leben oder auch in Bezug auf das Leben anderer Menschen, der hat ein ganz schönes Joch zu tragen. Wenn man aber in diesem Zusammenhang das Wort liest, dann meint das hier etwas anderes. Denn in der hebräischen, in der jüdischen Tradition geht es hier um etwas ganz anderes. Wir lernen das schon in der Weisheitsliteratur sehen, zum Beispiel bei Jesus Sirach. Dort steht: Bewegt eure Nacken unter ihr Joch und eure Seele nehme Belehrung an. Ich habe mich nur wenig gemüht später und viel Ruhe gefunden. Also da wird dieses Bild schon aufgenommen und wir merken, ja, dass das mit der Ruhe kommt hier auch vor, aber das ist eben nicht so dieses Joch, was die Last eben aufnimmt, sondern in dem Kontext, und das war damals auch ganz geläufig, bedeutet das, werdet meine Schüler. Nehmet auf euch mein Joch, heißt, werdet meine Schüler. Man sieht das auch so ein bisschen, weil es geht ja weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Meine Last ist sanft und leicht. Also das, was hier in diesem Kontext hier, geht es eben weniger darum, so nimm das Schwere eben auf dich und trage es und dann wirst du, sondern das, was Jesus hier sagt, ist, werdet meine Schüler und lernet von mir. Und das ist eben eine Tradition, die es auch im Judentum schon in Bezug auf das Joch dann auch gab. Und jeder Rabbi hat eben seinen Schülern ein Joch auferlegt und dieses Joch bestand darin, dass sie zu ihm, zu dem Rabbi, eben in die Schule gegangen sind, dass sie von ihm gelernt haben. Und darum geht es in diesen Versen zuallererst. Also das ist das, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Nehmt auf euch mein Joch, werdet meine Schüler und lernt von mir. Jetzt hat ja die Schule wieder begonnen. Für das ein oder andere kleine Kind war es dann der erste Schultag, meist irgendwie aufregend, aber ich kriege das ja auch immer wieder mit, weil ich da ja nähere Beziehungen in die Schule rein habe und kriege das auch mit, dass sich das auch im Laufe der Zeit ein bisschen verwandelt hat. Also ich glaube, natürlich auch nicht zu 100%, aber früher war es ja so, man ging in die Schule und war froh, endlich geht's los. Und heute hat man immer wieder auch Schüler und auch immer mehr, die sagen, muss ja hier sein. Also wo jetzt so diese Begeisterung dann fehlt. Also in dieser Woche hat ja die Schule wieder begonnen, eben für die Erstklässler oder dann auch eben für die schon ein bisschen weiter sind. Und wir unterteilen ja, ich sag mal, die Schule in so die Grundschule und die weiterführende Schule. Und in der Grundschule lernt man dann erstmal so die grundlegenden Dinge und dann, wenn man die dann so gelernt hat, dann geht man eben auf eine weiterführende Schule und je nach Begabung und Talent unterteilt sich das ja dann auch noch mal ein bisschen. Also, wir lassen jetzt mal die Gesamtschule außen vor. Aber das ist das Prinzip von Schule. Das ist das Prinzip vom Lernen. Ich gehe nicht in die Schule normalerweise, um, ja, wenn irgendwann der Bartwuchs kommt und ich mich täglich rasieren muss, immer noch in der Grundschule zu sein. Das ist nicht das Ziel. Also dann fällt man auch auf. Ich meine, hier in Berlin ist ja so, da geht die Grundschule ja 6 Jahre und von daher gibt es dann in der 6. Klasse auch mitunter schon den einen oder anderen Schüler, der da ein bisschen weiterentwickelt ist. Aber das Ziel ist ja nicht, in dieser Grundschule zu verharren und darin zu bleiben, weil es so schön ist und irgendwann hat man ja alles begriffen und dann kann man ja das locker dann auch immer, wenn die Lehrerin oder der Lehrer fragt, dann wiedergeben. Dein Ziel ist, aus der Grundschule rauszukommen und in die weiterführende Schule zu gehen. Und auch da soll man ja nicht hängen bleiben, dann am Ende der weiterführenden Schule geht es ja dann auch darum, seinen weiteren Lebensweg eben anzugehen. Man macht dann eine Ausbildung, man geht studieren, je nachdem, wo der Mensch, wie der Mensch so begabt ist und wo er so seine Fähigkeiten hat. Und von daher ist Schule eben etwas, was den Menschen ja mit auf eine Reise nimmt. Schule ist nicht der Punkt, wo ich hingehe und sage, hier will ich für den Rest meines Lebens bleiben. Man lernt ja nicht, so hat man es immer gesagt, man lernt ja nicht für die Schule, sondern man lernt fürs Leben. Ich weiß nicht, welcher Kabarettist, ich glaube, Volker Pispers war es, der sagt dann immer, und manche gibt es, für die ist das Leben dann zu anstrengend, die gehen dann wieder in die Schule. Stimmt nicht. Aber, also, es geht darum, dass man in so eine Bewegung hineinkommt, wo man entdeckt, dass man durch Lernen dann auch nochmal eine Fähigkeit bekommt, das Leben anzugehen, im Leben zurechtzukommen, das Leben dann wirklich zu leben und nicht nur gelebt zu werden. Und von daher gehört es dazu, dann eben immer weiter und immer weiter zu gehen und nicht irgendwie von sich in einer Klasse dann irgendwie einzurichten und da dann zu bleiben. Natürlich, manchmal ist es so, dann muss man eine Ehrenrunde drehen und das gehört auch zum Leben dazu. Ich weiß nicht, wer von euch hat alles eine Ehrenrunde gedreht? Also ich würde ja gerne aufzeichnen, aber ich habe es leider nicht. Keiner von euch. Haben wir alles so hochbegabt und ja, super. Das ist ja eine Gemeinde. Da müssen wir dringend nach Leuten suchen, die auch schon mal ein paar Ehrenrunden gedreht haben. Aber dazu nächste Woche dann der. Natürlich passiert das manchmal, dass man sitzen bleibt. Aber das ist nicht das Ziel, dann, dass man sitzen bleibt, sondern es geht darum, weiterzukommen. Und das ist das, was eben Schule dann auch will und was Schule dann vermitteln will. Ihr müsstet längst Lehrer sein und bedürft wiederum, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. So lesen wir es im Hebräerbrief, der Apostel Paulus hat das also ähnlich dann auch nochmal geschrieben. Es gab damals schon, also in der Frühzeit der Kirche und der Gemeinde, gab es schon dann solche Erkenntnisse, dass Leute gesagt haben, ihr müsstet eigentlich schon in der weiterführenden Schule sein. Ihr müsstet eigentlich schon studieren. Und also Hebräerbrief schreibt das so, ihr müsstet eigentlich schon Lehrer sein, aber ihr seid immer noch Schüler. Ihr seid immer noch irgendwie, ja, vielleicht nicht so ein I-Dötzchen in der ersten Klasse, aber irgendwie seid ihr in der Grundschule hängen geblieben. Man kann euch keine feste Nahrung geben, sondern man muss euch Milch zu essen geben, weil ihr noch gar nicht weiter seid. Und die Frage ist, wie kann denn das sein? Also wenn heute jemand eben eine Grundschule besucht und man würde dann dritten drin sitzen mit einem vollen Bart und so, dann würde man irgendwie, ist das der Lehrer? Nee, ist das ein Sozialarbeiter? Nee, wer ist denn das? Ja, der ist auch Schüler hier in dieser Klasse. Dann würden alle sagen, das kann gar nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jemand da einfach sitzen bleibt und nicht weiterkommt. Er wird älter und älter und älter, aber lernt nicht dazu. Der Hebräerbrief, also diese Verse waren eben aus dem Hebräerbrief, der spricht das an und sagt, ihr müsstet eigentlich alle schon Lehrer sein, seid aber noch Schüler, wie kann das denn sein? Und das kann natürlich sein, wenn man vielleicht in der Schule sitzt, also körperlich anwesend ist. Aber mit den Gedanken immer woanders. Schule lebt ja davon, dass man nicht nur körperlich anwesend ist, sondern dass man versucht, auch Dinge wahr und aufzunehmen. Und wenn Jesus in seine Nachfolge ruft und er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, werdet meine Schüler, dann hat er natürlich auch das Anliegen, dass wir irgendwann aus der Schule rausgehen und vielleicht studieren oder was auch immer. Es geht bei ihm nicht darum, dass man immer in der zweiten Klasse sitzen bleibt, weil man sagt, ja, ich nehme mir Maria zum Vorbild, die saß doch auch mal zu deinen Füßen und war doch so schön. Nein, bei Jesus ist ganz genauso. In der Schule, in seiner Schule, in die er einlädt, wo er sagt, lernet von mir, geht es auch darum, weiterzukommen. Der erste Punkt ist aber an dieser Stelle, und der ist wichtig, und das sieht man dann auch in dem ganzen Umfeld dieses Verses. Es geht an dieser Stelle nicht zuallererst darum, was man lernt, sondern es geht Jesus darum, von wem wir lernen. Und das ist auch die Frage an uns immer wieder. Nicht, was wir lernen, sondern von wem lernen wir. Weil das, was wir am Ende lernen, hängt natürlich auch ab, auf wen wir hören. Und das ist eine Frage, die man sich natürlich immer wieder auch stellen muss, auch gerade in unseren Zeiten, die ja so voll ist von Information, wo wir überflutet werden von Eindrücken und von Worten und. Auf wen hören wir? Auf wen höre ich? Wer ist eigentlich der, der mir etwas beibringen darf und der mir etwas sagen kann zu meinem Leben? Das ist die erste Frage. Und die Frage muss man sich stellen. Und natürlich kann man sagen, okay, Jesus, du sollst mein Lehrer sein, aber dann kann ich natürlich in der Klasse sitzen, und das machen, was Schüler heute sehr häufig machen. Dann vorne redet der Lehrer oder die Lehrerin, und was machen die Schüler? Naja, wenn sie ein Handy haben dürfen, dann gucken sie halt da unten irgendwie und spielen halt irgendwas. Da sind mit den Gedanken ganz woanders. Weil sie auf etwas anderes hören, auf jemand anders hören. Da kann man sich da vorne abmühen, wie man will, aber es kommt nichts an. Deswegen die erste Frage in diesem Zusammenhang, auf wen höre ich? Wer ist eigentlich der, dem ich mein Ohr leihe? Und da sind wir auch in unseren Zeiten herausgefordert, und ich glaube auch wirklich mehr als in früheren Zeiten, weil wir unabhängig Tag und Nacht eben zugedröhnt werden mit Informationen, mit Botschaften, mit Werbung und, die uns alle sagen, mach dies, tu jenes, lass das. Und ist die Frage, wo höre ich hin? Auf wen höre ich? Und das ist eben die Einladung Jesu zuallererst. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt das Joch auf euch und lernet von mir. Es gibt viele Berater, die mir dieses und jenes zum Leben erzählen. Was vielleicht auch auf dem ersten Blick sich ein bisschen klüger anhört, sich vielleicht irgendwie besser anhört. Wie, du sollst zurückziehen in dem Streit? Bist du dumm? Hast du keine Rechtsschutzversicherung? Da halten wir dagegen, das ziehen wir durch. Das geht durch alle Lebensbereiche hindurch. Und ich wundere mich immer wieder, wenn zum Beispiel Ehen scheitern, wie Menschen, die miteinander ihr Leben auf engste und intimste Weise zusammen gelebt haben, die vielleicht gemeinsam Kinder haben, wie die dann auf einmal, wo sie entdecken, dass es nicht mehr miteinander geht, es nicht hinbekommen, dann wirklich auch einen guten Weg der Trennung zu gehen, sondern da nochmal richtig aufrüsten. Und sagen, was? Er will dich doch nur über den Tisch ziehen. Da halten wir gegen. Und dann muss man überlegen, auf wen höre ich? Auf wen will ich hören in meinem Leben? Jesus sagt, nimm Joch auf dich, werd mein Schüler und lerne von mir. Und das ist natürlich in dieser Welt auch immer wieder eine Herausforderung. Aber, wie gesagt, die erste Frage ist nicht, was lerne ich, sondern von wem lerne ich? Und ein Problem, was wir heute haben, auch bei unseren jungen Leuten, ist, dass es so wenig Väter und Mütter auch in Christo gibt, die da noch etwas vermitteln und vermitteln können. Warum? Weil wir keine Lehrer sind, sondern noch Schüler. Weil wir die Grundschule noch nicht hinter uns haben. Vielleicht haben wir ja so, ich sag mal, die Grundlagen des Evangeliums verstanden. Vielleicht kennen wir uns sehr gut auch dann auch in der Bibel und haben da viel gelernt. Aber es ist ein Unterschied, ob du, ich sag mal, die Grundlagen des Evangeliums weißt und sie kennst und sie vielleicht bei einem Bibelquiz irgendwie abrufen kannst, oder ob du etwas gelernt hast von der Freiheit der Kinder Gottes, die durch das Evangelium in diese Welt hineingekommen ist, ermöglicht worden ist. Und viele halten sich ja an dem fest, weil es ihnen Sicherheit gibt, dass sie sagen, ja, ich muss dies und jenes tun. Das ist nicht richtig. Du musst gar nichts tun, um selig zu werden. Nichts. Außer dich ausstrecken nach diesem Mann, der in diese Welt hineingekommen ist und der das eben gesagt hat, was sonst keiner sagt. Komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen hast. Komm her zu mir. Bei mir findest du einen Platz. Woanders vielleicht nicht, weil du dann zu teuer bist, weil du zu auffällig bist, weil du zu schräg bist, weil du zu bist. Aber dieser Mann sagt, komm, komm her zu mir. Komm her zu mir, ich will dich erquicken, ich will dir Ruhe, ich will deiner Seele Ruhe geben. Wer von uns hat diese Ruhe in seinem Herzen? Wer von uns lebt aus dieser Ruhe und kann das weitergeben an Menschen in dieser Welt, die in dieser Welt nur noch unruhig unterwegs sind, nur noch verzweifelt und hoffnungslos sind? Weil sie mit sich und ihrem Leben nicht klarkommen, weil sie mit dem nicht klarkommen, was um sie herum passiert. Jesus hat seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, so, weckt die Toten auf, macht die Kranken gesund. Das ist eigentlich auch das, worum es geht in der Nachfolge, dass wir von ihm lernen und irgendwann nicht mehr Schüler, sondern Lehrer sind, damit die Welt, damit die Menschen etwas von uns lernen können. Und was können sie lernen? Ja, wir sind eine Gemeinde, da ist nicht einer sitzen geblieben. Ja, ist doch was, oder? Super. Mir fällt das bis heute schwer, aber ich zwinge mich immer und immer wieder, das zu sagen, dass ich Hauptschüler bin. Ich sage dann auch immer, ich bin bekennender Hauptschüler. Weil die Leute gehen alle davon aus, dass ich Abitur habe. Habe ich nicht. Die Leute gehen alle davon aus, dass ich irgendwie hochgebildet bin. Bin ich nicht. Gab es bei uns zu Hause nicht das Thema Bildung. Und das ist ja dann die Frage, was sehen Menschen bei uns? Was können sie von uns lernen? In Gemeinde sind die, die nie sitzen bleiben, die nie scheitern, die nie hinfallen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Werdet meine Schüler und lernet von mir. Dieses Schüler Jesus sein und von ihm lernen beinhaltet dann, ich sag mal, so ein duales Bildungssystem. Das eine ist, wenn man in die Schule Jesu geht, dann geht man in eine Bibelschule. Jesus, wenn man sich sein Leben anguckt in den Evangelien, dann merkt man, dass er auch aus der Schrift heraus lebte. Dass er ganz auch in der Schrift lebte. Er wusste, was in der Bibel, was in den Heiligen Schriften stand. Und davon war er beseelt. Und das, was er tat und das, was ihn ausmachte, das verband er immer wieder auch mit der Heiligen Schrift. Von daher das Erste, worum es geht auch beim Lernen von Jesus, ist, dass wir Bibel lernen. Dass wir gucken, was die Heiligen Schriften denn so sagen. Was sie uns mitteilen. Aber dann, und das ist wichtig, nicht in den Kinderschuhen stecken bleiben. Weil in den Kinderschuhen stecken zu bleiben oder in den Kinderschuhen zu stehen, heißt ja, pass auf, heute Ingolf ist kalt, zieh dir mal eine Jacke an. Und so gehen wir mit den Kindern um, weil sie das nicht so ganz einordnen können. Und dann gehen wir hin und sagen, mach dies und mach jenes und sie sollen sich daran halten. Das ist ein Buchstabenglaube. Der ist wichtig, auch wenn man Kind ist. Aber einer der gelehrigsten Schüler dieses Mannes aus Nazareth, dieser Paulus von Tarsus, der hat es den Korinthern dann auch geschrieben. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und es gibt ein geistloses Bibellesen und in der Bibelschule Jesu sein, was am Ende kontraproduktiv ist. Was am Ende dazu führt, dass man eben nicht in diese Freiheit hineinkommt. Am Ende führt es eben dazu, dass man nicht versetzt wird und dass man nicht auf die weiterführende Schule oder noch weiterkommen kann, weil man immer an dem Buchstaben festhält und sagt, das steht doch so da, das steht doch so da und halte dich da dran. Das ist geistlos, das ist tot. Das ist nicht das, was unser Herr Jesus gemacht hat. Lest man Matthäus 11 ein bisschen weiter, dann kommt die Geschichte mit dem Ehrenausraufen am Sabbat. Und die ganzen Schriftgelehrten, die Klugen, die wussten, was das ist mit dem Glauben. Die haben gesagt, wie kann das sein? Deine Jünger raufen Ehren aus am Sabbat? Das geht nicht, das steht doch hier.
Steht alles
in der Bibel drin. Also das ist ja das Schöne, du findest alles in der Bibel. Du kannst jeden Quatsch auch mit der Bibel begründen, du findest alles, was du brauchst.
Das ist ja gut,
Nur wenn man geistlos an die Schrift rangeht, dann kommt ein Glaube dabei raus, wo man vielleicht in die zweite, vielleicht noch in die dritte Klasse versetzt wird, aber weiter kommst du nicht. Du schmeckst und lernst nichts von der Freiheit der Kinder Gottes, von der Freiheit des Evangeliums, wo du nicht danach fragen musst, da sitzen hier zwei Leute unten, wem Gott, ich weiß jetzt nicht, dann helfe ich keinem. Sondern wo du, weil du Heilige Schrift kennst und sie mit einem Geist, vom Geist des Evangeliums her liest, weißt, was du zu tun hast. Nicht, weil irgendjemand an die Wand schreibt, mach dies und tu jenes. Nee, sondern du weißt es in dir. Wenn du irgendwann das Einmaleins gelernt hast, dann muss dir keiner mehr sagen, du musst jetzt das und das und dann kommt das. Nein, du weißt es, muss dir keiner mehr sagen. Aber in die Schule Jesu zu gehen oder ihm zu folgen, ihn als Lehrer zu haben, heißt eben nicht, ich habe ja Jesus und den Heiligen Geist, also von daher können wir ja die Bibel irgendwie zuklappen und weglegen. Nein. Zuallererst geht es in eine Bibelschule, aber in eine geistreiche. Also wenn du zu Jesus in die Schule gehst und von ihm lernen willst, wirst du dich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen müssen, aber geistvoll, geistreich, nicht geistlos. Nicht buchstabengetreu. Bibeltreu ist ein schönes Wort, richtig verstanden. Und ist was Krankmachendes, falsch verstanden. Und das ist die eine Seite dieser Schule. Die andere Seite ist, dass es nicht nur um eine Bibelschule geht, wo man sich dann eben zurückzieht und Bibel liest und darüber nachdenkt und philosophiert und, sondern die Schule Jesu ist neben der Bibelschule auch immer eine Lebensschule. Du lernst etwas fürs Leben. Du lernst, könnte man sagen, auch zu leben. Und da geht es eben darum, und wir haben es ja dann in dem Spruch am Anfang auch gehört, was ihr getan habt, meiner Geringsten. Wir lernen dann irgendwann sehr schnell, in der Nachfolge, in der Schule Jesu, geht es nicht nur darum, einen großen Kopf zu kriegen und viel zu wissen, sondern es geht auch darum, ein weites Herz und geöffnete Hände zu haben. Wer zu Jesus in den Unterricht geht, der wird auch in eine Lebensschule mit hineingenommen, wo wir dann auch gefragt werden, nicht nur, was glaubst du und was denkst du, sondern vorher auch fragt dann, was tust du? Was ist das eigentlich, was du tust? Dient das eigentlich dem Frieden und der Ruhe oder ist das eher Unfrieden und Unruhe, was du stiftest? Wer Jesus nachfolgen will und in diese Schule geht, der wird sehr schnell merken, und da ist vielleicht die Frau am Jakobsbrunnen so das beredste Beispiel, der wird schnell merken, dieser Jesus redet dann nicht nur darüber, wo man anbeten muss und soll und kann und darf, sondern er holt das Leben der Menschen mit hinein. Bevor wir weiterreden, hol doch mal deinen Mann. Eigentlich ein bisschen fies, oder? Er wusste doch, dass sie mehrere Männer hatte und dass den sie jetzt hat, dass das nicht ihr Mann ist. Wusste er doch, oder? Natürlich wusste er das. Aber das Evangelium und das Erquicktwerden und das Ruhefinden, das geht nicht, indem man nur in die Bibelschule geht, sondern man muss auch in die Lebensschule gehen. Der Herr Jesus holt mich mit meinem Leben, mit meinen Ängsten, mit meinen Versagen, mit meinen Schwächen, holt er auch hervor. Nicht indem er es bloßstellt, und das ist das Wunderbare auch an dieser Geschichte, er will diese Frau nicht bloßstellen, sondern er will, dass sie wirklich Ruhe findet in ihrem Herzen, in ihrer Seele. Und wir werden nicht Ruhe finden, indem wir viel aus der Bibel zitieren können und vielleicht auch sonntags immer hier wunderbar anbeten, aber wenn unser Leben, das, was mein Leben ist, irgendwie dann nicht dazugehört. Ja, wir werden am Ende ins Gericht gehen. Manfred, das ist richtig. Aber dieses Gericht besteht nicht darin, dass aufgezählt wird, was hast du gut gemacht, was hast du schlecht gemacht, Strich drunter. Das ist nicht das Gericht. Das Gericht nimmt uns mit hinein, auch in der Auseinandersetzung mit dem, was ich getan habe. In der Auseinandersetzung mit dem, was ich gedacht habe, wo die Taten irgendwie ganz gut aussahen, aber die Gedanken nochmal vielleicht ein bisschen anders waren. Das Gericht nimmt mich nochmal mit hinein in meine Lebensgeschichte. Und ich werde entdecken, was so meine Motivation und was so meine Gründe gewesen sind. Aber habt keine Angst davor, habt keine Angst davor. Es wird nicht bloßstellend sein, sondern in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, nackt und bloß vor meinem Gott zu stehen, weil er ja nur wirklich weiß, was mich bewegt und warum ich Dinge gemacht habe, dann wird, so wie Jesus das auch bei dieser Frau und immer wieder bei Menschen gemacht haben, dann wird er neben mir stehen und wirklich so das Mäntelchen der Liebe, man kann das so niedlich sagen, nein, dann wird er den Mantel der Liebe über mich legen. Im Gericht werden wir nicht bloßgestellt. Da werden wir nicht irgendwie nochmal reduziert auf das, was wir getan oder gelassen haben, sondern da werden wir das entdecken, was unsere Würde ist und ausmacht. Und das ist nicht unser Tun und Lassen, sondern das ist, dass wir geliebt sind, dass wir bejaht sind. Und das, sagt Jesus, das will ich hier mit dir in diesem Leben schon durchbuchstabieren. Das kannst du in diesem Leben schon ergreifen. Deswegen bring dein Leben mit in meine Schule. Es ist nicht nur eine Bibel, es ist auch eine Lebensschule. Bring es mit und wir werden darüber reden und ich werde dir Wege zeigen und schenken, wie du vielleicht dein Leben an bestimmten Stellen anders leben kannst. Wie du an bestimmten Stellen vielleicht wieder Beziehungen heil werden lassen kannst. Wie du vielleicht dann erlebst, dass du in deinem Leben, wo du so von Ängsten getrieben bist, von diesen Ängsten ja vielleicht nicht frei werden kannst, aber eine andere Kraft hast, die dir beibringt, mit diesen Ängsten umzugehen. Wo du keine Angst mehr davor hast, harmlos zu fallen oder zu versagen, sondern wo du ein tiefes Bewusstsein dafür bekommst, nicht nur weil du es weißt, sondern weil du es erlebt hast, du bist gehalten und getragen. Was ist das, dass Paulus den Korinthern oder dass der Hebräerbrief das hier so schreibt an die Gemeinden und an seine Hörer? Ihr müsstet eigentlich schon Lehrer sein und seid immer noch Schüler. War das ein Problem der damaligen Zeit? Ja, war es. Aber es ist auch ein Problem in unserer Zeit. Von daher, an diesem Tag, wo wir auch über den Schulbeginn nachdenken, der für die Kleinen wieder stattgefunden hat, ist auch eine Einladung an uns, wieder neu in seine Schule zu gehen, auf ihn zu hören und wahrzunehmen, was er zu sagen hat. Vielleicht wieder ganz neu auch zu lernen, was das ist mit dem Evangelium. Es ist eine freimachende Botschaft und keine einengende, knechtende Botschaft. Vielleicht sich vorzunehmen dann, und das kann man im Gebet machen, Jesus, am Ende dieses Schuljahres möchte ich versetzt werden. Vielleicht in die dritte, in die vierte, vielleicht sogar auf die weiterführende Schule. Vielleicht sogar so, dass du sagst, so, Schulzeit ist vorbei, jetzt geht's raus, studieren, lehren, was auch immer. Das so seinem Herrn zu sagen, ich möchte weiterkommen, einen Schritt weiter. Und das gilt allen. Wenn du aufhörst zu lernen von deinem Herrn, dann hörst du auf, ihm nachzufolgen. Und von daher gilt diese alte Weisheit. Und Jesus hat das ja dann auch so gesagt, ihr sollt niemanden Vater oder Meister oder Rabbi nennen, denn wir sind alle, ihr seid alle Schüler. Herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß beim Lernen und beim Erleben. Und es ist einfach so, ich bin mit einer Lehrerin verheiratet. Gebt mit euren Lehrern ordentlich um. Amen.